herzlich willkommen zurück bei Me on Air, der Podcast der offenen Jugendarbeit in Bludenz mit dem Thema für mehr Open-Mindedness. Heute haben wir wieder mal einen ganz besonderen Gast und das ist die Noreen. Die Noreen ist 18 und wohnt in Berlin und ich kenne die Noreen jetzt schon 5 oder 6 Jahre und durfte ihr praktisch beim Aufwachsen zuschauen, zusehen, dabei sein, begleiten. Und ich freue mich extrem, dass du heute hier bist, liebe Noreen. Erzähl doch mal kurz was von dir.
Ach, das hast du schön gesagt. Ich bin Noreen, ich bin 18 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Berlin, komme eigentlich aus so Südbrandenburg, irgendwo im tiefsten Osten. Ich kandidiere dieses Jahr für den Bundestag in Berlin und setze mich da ganz besonders für das Thema psychische Gesundheit an.
Sehr cool. Ich habe immer noch krassen Respekt vor dir, dass du das machst. Und vor allem finde ich es immer cool, weil du eben aus dem tiefsten Osten kommst und man hört sie überhaupt gar nicht. Ich war am Anfang immer so irritiert, so was, die kommt von da.
Ja, es ist ja immer so dieses Sachsen und alles, was ja. Du bist. Und dann hast du so Brandenburg und Brandenburg ist ja dann doch irgendwie recht hochdeutsch.
Schon das ziemlich.
Ist die Area, aus der ich komme. Das war dann
ja, wie du gesagt hast, psychische Gesundheit ist ja voll wichtig und ich weiß aus Erfahrung, weil ich da dabei war und wir das eigentlich alles ziemlich gleichzeitig so durchgemacht haben und wir dadurch auch ziemlich gebondet haben, dass du da selber auch Erfahrungen gemacht hast und da würde ich jetzt am liebsten nämlich auch gerade einsteigen und zwar, wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, dass das bei dir, dass da was anders ist, dass dir nicht so gut geht, dass du Hilfe brauchst?
Also ich glaube, bei mir hat das grundsätzlich angefangen vor 10 Jahren tatsächlich, dass ich dachte, okay, ich bin irgendwie komisch, weil ich war damals 8. So, ich habe meine Oma ist verstorben und ich habe halt ganz anders getrauert als alle anderen um mich rum. Und weil ich halt die Einzige war, die das auf die Weise gedacht hat, war ich schon mal so, okay, du bist irgendwie weird und irgendwas stimmt nicht. Das führte dann irgendwie dazu, dass meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Oma ist verstorben, viele falsche Freunde gehabt. Das führte dann so in diesen ziemlich krassen, wie ich fand, Abwärtsstrudel, den ich aber jetzt erst im Nachhinein so richtig gesehen habe. Währenddessen war das einfach so, ja, ziemlich normal. Und das erste Mal richtig aufgefallen ist es mir, glaube ich, 2016. Weil ich echt so ein, ich weiß nicht, ich war beim Hausarzt, das weiß ich noch, und hat mich halt gefragt, wie es mir geht und ich habe ihm das halt einfach so erzählt, so völlig unbewusst eigentlich und dann hat er mir eine Überweisung für den Psychologen gegeben und gesagt, du bräuchtest mal Therapie.
Das ist auch ganz nett so nebenbei, so hier, there you go.
Ja, also er war halt tatsächlich voll direkt, was das angeht und war halt so, das klingt halt nach einer Depression, was du da hast.
Aber ich finde es gut, dass er das eigentlich so direkt gemacht hat, so nicht darüber herumgetanzt hat und so das schönredet, sondern sagt, Mädchen, ich glaube, du brauchst Hilfe.
Ja, das war es definitiv. Also ich meine, Vorteil war, dass ich war 13, dass ich mit 13 halt wirklich recht, ich sag mal, ja, gefasst mit sowas war. Mir so dachte, ja, okay, noch ein Arzt, why not? Und dann bin ich halt tatsächlich zum Psychologen gegangen.
Ja, das war dann auch so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Für die, die uns beide nicht kennen, wir waren und sind irgendwo immer noch große Borussia Dortmund-Fans. Und das kann jetzt echt cringe klingen, aber ihr müsst euch vorstellen, so in dem Zeitraum von 2012 bis zu 2016 war das voll okay, eine Fanpage zu haben. So, das war so
ich relativ gängig. Ich habe den Eindruck, heute ist das immer noch okay, aber ich finde es heute auch nur noch so okay.
Okay. Ja, ich finde es halt auch irgendwie so interessant. Aber wir waren da halt voll drin und dann hatte ich eine und halt so rumgefragt, ob wer eine WhatsApp-Gruppe machen wollte. Und die liebe Noreen war da auch dabei und wir haben halt richtig krass gebondet. Ich habe noch mit ein paar anderen gebondet, aber mit dir einfach especially, einfach ich glaube genau wegen diesen psychischen Gesundheitsthemen auch. Und natürlich, wir hatten den gleichen Lieblingsspieler, ich meine. Hallo?
Ja, ich habe das Gefühl, das war so eine never existing sibling relation.
Irgendwie. Ist so. Ich wollte ja immer eine kleine Schwester und dann hatte ich sie auf einmal.
Ich konnte halt mein ganzes Leben tatsächlich immer mit Älteren besser so. Und ich hatte halt in meinem Umfeld nur so Jüngere und Gleichaltrige und das war dann irgendwie immer weird. Deswegen habe ich mich da auch damals super wohl mitgefühlt.
Ja, das war echt, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, so, du warst 13, ich war, was war ich bitte, 17, 18? Das ist eigentlich schon ein bisschen weird, aber it worked out.
So ziemlich, ja. Es hat auch ziemlich lang gehalten. Also ich war
immer
bei dieser Konstellation.
Internet Friends for Life. Ja, zurück zu der psychischen Gesundheit, bevor wir hier komplett abschweifen. Ich weiß nämlich noch, dass du dann uns in der Gruppe, wir hatten sie damals noch, die hat sich zwar dann irgendwann aufgelöst, aber damals hatten wir sie noch, dass du uns geschrieben hast, dass du wahrscheinlich nicht mehr so aktiv bist eine Weile, weil du in eine Klinik gehst. Wie hat dir das dein Psychologe empfohlen? Bist du von selber darauf gekommen? Und wie hat da dein Umfeld eigentlich so darauf reagiert?
Es war irgendwie wie so ein Burnout. Ich weiß nicht, ob es überhaupt fair ist, zu sagen, man hat mit 15 Burnout, aber ich war einfach so müde und erschöpft von meinem ganzen Leben. So, mich hat alles irgendwie abgefuckt und es war halt echt alles so bedrückend. Und ich habe dann zu meinem Psychologen gesagt, besteht die Möglichkeit, dass ich hier raus kann. Für eine Weile. Und dann habe ich den Antrag gestellt, dass ich in der Klinik kann. Es hat dann, glaube ich, sogar ein halbes Jahr gedauert, bis ich am Ende da war. Aber ich war dann tatsächlich raus. Ich habe es am Ende voll bereut. So, weil ich weiß noch, als ich diesen Antrag abgegeben habe und die mich gefragt haben, irgendeinen speziellen Wunsch, wohin, habe ich gesagt, so weit weg wie möglich. Und die haben das ernst genommen. Ich wurde wirklich ans andere Ende von Deutschland geschickt und das war halt irgendwie noch mal mehr deprimierend, weil ich hatte in dieser Klinik nur Leute, die ja aus der Nähe kamen. Das heißt, die hatten jedes Wochenende Besuch von ihren Eltern und haben was mit denen unternommen. Und ich war halt wirklich 6 Wochen allein.
Okay, ja gut. Das ist nicht gerade fördert für das Ganze.
Null. Und das Ding war auch, also die Klinik war eigentlich gar nicht auf das zugeschnitten, was ich hatte. So, ich hatte halt damals, würde ich aus heutiger Sicht behaupten, schon tatsächlich anorexische Züge. Und halt ganz doll mit Depressionen und Erschöpfung, whatever, zu tun. Und das war eher so eine Adipositas-Klinik. Und das heißt, du hattest dann irgendwie den ganzen Tag Sport, ganz, ganz wenig. Also ich habe da mehr Sport gemacht als Therapie einfach. So, das war richtig heftig.
Okay. Ja, das ist gerade eher kontraproduktiv für deine Situation dann.
Ja, war's voll. Und ich habe die ganze Zeit dort abgekotzt eigentlich. Die Einzigen, die das erträglich gemacht haben, waren die Leute dort. So, aber ja, das waren halt dann gerade unter der Bedingung heftige 6 Wochen.
Das kann ich mir definitiv vorstellen. Gerade auch, weil du diese anorexischen Züge ansprichst. Das war ja auch bei mir Thema. Ich glaube, du hattest es sogar noch. Ich finde das immer so blöd, wenn man das so ratet, Vergleich. So stärker und so.
Wer hat es schlimmer?
Ja, wer hat es schlimmer? Aber wenn man da so drin ist, dann guckt man dann schon so, okay, die hat es schlimmer, ich bin nicht krank genug und dann steigert man sich dann noch mehr rein halt. So, und was war bei dir so der Reason? Weil ich weiß, dass es für mich nicht das Gefühl war, dass ich zu dick war, sondern ich hatte das Gefühl, es ist in dem Moment das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist die Nahrungsaufnahme.
Facts. Mein ganzes Leben, also ich hatte, das war schon immer irgendwie eine Zeit in meinem Leben, gerade nachdem meine Oma verstorben ist, meine Eltern sich haben scheiden lassen. Ich hatte keine Kontrolle mehr über nichts. So, und das war dann halt eine Möglichkeit, Kontrolle auszuüben. Und das habe ich dankend angenommen. So, also das war wieder so dieses, wenn du das Menschen erzählst, denken die so, das war eine völlig bewusste Entscheidung, die du da getätigt hast. So, und du hast völlig bewusst für dich gesagt, ja, darüber habe ich Kontrolle, das mache ich jetzt so. Und es ist einfach, das passiert so stückchenweise und unterbewusst. So du. Mir ist es, glaube ich, jetzt vor 3 Wochen erst aufgefallen, dass ich überhaupt so krass untergewichtig war. Ich habe das noch nie wahrgenommen.
Das stimmt, weil ich weiß, du hast so dieses Reel gepostet auf Instagram. Ja. Ich musste direkt einen Remix machen, weil, geht mir genau gleich, halt, ich habe es auch erst durch Corona gemerkt, wie krass das eigentlich war, weil ich dann alte Fotos und so angeguckt habe, weil ich hatte ja viel Zeit, ich durfte ja nicht arbeiten. Und dann kamst du genau in dem Moment mit diesem Reel und ich war so, scheiße, ja. kurze Anmerkung, anorexische Züge, für noch als Erklärung, das ist nicht direkt, wenn man schon Anorexia hat oder halt magersüchtig ist, aber wenn man so diese Tendenzen hat, wenn es so in diese Richtung läuft und wenn man dann halt nicht dran arbeitet oder was ändert, dass man dann wirklich in dieses Krankheitsbild komplett reinkommt. Nur, dass das auch für alle verständlich ist, wenn wir hier mit Fachbegriffen um uns werfen. War das für dich dann auch mit ein Grund später, als du aus der Sache dann raus warst, ich greife mal ganz kurz vor, und dich dann für Politik hast anfangen zu interessieren, dass du mitunter deswegen psychische Gesundheit auch so reinnimmst, weil du einfach die Erfahrung gemacht hast, dass das, was du an Unterstützung und Therapie erhalten hast, eigentlich gar nicht auf dich gepasst hat und das quasi ein Fehler im System um psychische Gesundheit ist?
Ich würde behaupten, ja, aber es war andererseits auch irgendwie diese Erfahrung, dass das Behandlungsmaß, was ich dann irgendwann hatte, das eins war, von dem ich wusste, das ist nicht selbstverständlich. So, und nicht jeder kann irgendwie den Rahmen an Therapie haben, den ich habe. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass mein Therapeut, also ich bin nach der Klinik dann in weitere Therapie, logischerweise. Mhm. Und mein Therapeut hat zu mir gesagt, wenn du in die Politik gehst, erzähl niemandem, dass du psychisch krank bist. Die zerlegen dich, die machen dich fertig und du hast keine Chance, da zu überleben. Und ich war
dieses wunderschöne Stigma halt.
Ja, aber es stimmt. Es stimmt von vorne bis hinten. Also das ist nicht mal eine Lüge, die er da erzählt hat. Das war wirklich, er wollte mir damit auch nie was Böses. Hat er einfach nur gesagt, so, sei dir dessen bewusst, wenn du da jetzt anfängst, irgendwie Politik zu machen. Und ich dachte im ersten Moment, das ist voll logisch, das macht Sinn. Das mache ich. Genau so. Und irgendwann im Laufe der Zeit war ich dann so, ja, nee. Das mache ich halt. Und irgendwer muss ja First Mover sein. So, dann zerlegen sie mich. Dann ist es so. Aber irgendjemand muss doch anfangen, darüber zu sprechen. So, ich will mich nicht als, oder ich sehe mich auch nicht als Allerweltsheiler. So, aber ich dachte so, wenn ich meinen kleinen Impact da rein haben kann und dadurch andere inspirieren kann, vielleicht auch zu sagen, ja, hey, me too, dann ja, vielleicht bringt das ja am Ende was.
Ja, so fängt es ja meistens an. Gerade wenn du sagst, Me Too, dieses Movement, das hat ja auch nur so klein angefangen. Ich finde es extrem mutig. Ich habe es auch, wo wir bei uns in der offenen Jugendarbeit darüber gesprochen haben, wen wir als nächstes im Podcast holen, was wir für Ideen haben. Und dann habe ich eben von dir erzählt. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ich finde es extrem mutig, was du da machst. Weil wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, wo ich 18 war, ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. To be honest.
Es ist halt, also wenn ich auf mich, ich sag mal, zurückblicke, gerade so die letzten 2-3 Jahre, so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung gewesen.
Das kann ich bestätigen.
Nein, es ist halt voll krass, weil ich meine, wenn ich 5 Jahre zurückblicke, hätte ich jedem gesagt, no way, das ändert sich niemals, es bleibt für immer so. Ja. Und halt wirklich dieses klassische depressive Schwarzmalen und das kann gar nicht besser werden. Daraus natürlich auch irgendwie suizidale Gedanken, weil du denkst, es wird nicht besser. Und dann aber tatsächlich heute hier zu sitzen und sagen zu können, es ist teilweise noch echt scheiße. Aber
es wird besser.
So, du hast halt so Episoden, in denen du dir einfach denkst, lasst mich bitte alle in Ruhe. Aber das ist normal, weil mir war von Anfang an klar, ich bin krank und ich werde das nicht mehr los. Ich habe das und ich muss damit leben können.
Was hat dir dann im Endeffekt damit geholfen, damit umzugehen? Weil ich meine, wenn ich jetzt Migräne habe regelmäßig, dann nehme ich halt spezifische Kopfschmerztabletten. Oder wenn ich mit dem Rücken Probleme habe, dann mache ich bestimmte physiotherapeutische Bewegungen. Und viele wissen aber, glaube ich, gar nicht, was dann so spezifisch bei psychischer Gesundheit hilft. Ich meine, es ist auch ganz individuell, aber was war es für dich?
Also was mir langfristig geholfen hat, war tatsächlich irgendwie dieses Politik-Ding, weil ich mich so aus meinem sehr tristen Leben einfach so in eine andere Welt flüchten konnte. eine Welt, in der mich und meine Vorgeschichte eigentlich niemand kannte, niemand all das erlebt hat, was die letzten Jahre so war, man mich einfach an die Hand genommen hat, mir gesagt hat, du kannst es, du machst es, wir vertrauen dir da. Und ja, ich dann so quasi in mein jetziges Leben geschubst wurde quasi. Ich bin tatsächlich sonst akut. Ich meine, ich habe jetzt seit einem halben Jahr zwei kleine Kater zu Hause. Das, wo ich auch gemerkt habe, das sind quasi wie Therapiekatzen. Nicht bitte alle Katzen holen, die ihr dann nicht behalten könnt und zurück ins Tierheim gebt. Das ist nicht cool. Aber mir hat das unglaublich geholfen, auch einfach, weil ich ganz viel Zeit mit den beiden verbringen kann. Ich bin tatsächlich auch, das klingt so voll schnöde und öde und langweilig, aber so, ja, Sport, dazu musst du dich dann erstmal motivieren, aber ja, das kann dann tatsächlich irgendwie helfen. Ganz viel Quality Time. Sich daran entsinnen, dass es Dinge gibt, die einem Spaß machen und gut tun und einfach das tun und ehrlich gesagt, dann ist einfach alles andere egal. Dann siehst du einfach einen Tag oder zwei durch, an dem du das machst, worauf du Bock hast.
Kenne ich, finde ich cool. Mit den Katzen kann ich bestätigen. Ich hatte nämlich meine Katze ein halbes Jahr schon vor dir und Therapiekatze, hallo.
Die sind auch, also geht mir zumindest mit meinen so, die sind halt einfach auch super sensibel für meine Feelings. Ja. Also wenn ich sad bin, dann sind die auch so, okay. We okay, start comforting so, the human now.
Ja, das ist so. Ich merke so, oder wenn ich voll gestresst von der Arbeit nach Hause komme, ich komme in mein Zimmer und er sitzt dann da so auf meinem Bücherregal und guckt mich mit seinen großen Kulleraugen an, dann ist die Welt direkt wieder in Ordnung. Dann ist so, okay, alles ist gut.
Das stimmt.
Das ist echt so, oder? Aber wie Noreen gesagt hat, nicht einfach losrennen, das soll wohl überlegt sein, aber ich finde, Haustiere helfen tatsächlich immer. Mir hat es auch geholfen, Routine in mein Leben zu bringen, weil ich weiß, ich muss aufstehen, ich muss ihm jetzt Essen geben, ich muss jetzt sein Klo putzen. Der kann das nicht selber, ich kann ihn nicht einfach hier so in seiner Scheiße rumtanzen lassen, nur ich muss das machen. Und dann komme ich halt auch aus meinem Bett, auch wenn ich einen Tag habe, wo ich das am liebsten nicht machen würde.
Ja, das stimmt. Es ist mir tatsächlich auch im letzten Jahr voll aufgefallen, so dieser Routineverlust, dieser Alltagsverlust. So.
Durch Corona war das ganz extrem, ja.
Voll heftig. Ich meine, ich hatte tatsächlich ja dann noch diese Phase so zwischen Abi und Studium, wo du ja eigentlich chillst. Aber wenn du halt schon ein halbes Jahr im Lockdown bist, dann hast du keinen Bock mehr zu chillen. Also das war echt heftig.
Glaube ich dir auf alle Fälle. Und gerade weil du sagst, zwischen Abi und Studium, ich weiß, dass du extrem jung ausgezogen und direkt erstmal so ganz weit weggezogen bist, finde ich ja auch ein mutiger Schritt. Wie kam es dazu? Das würde mich jetzt eigentlich auch noch kurz interessieren.
Ich bin einen Monat vor meinem 17. zu Hause ausgezogen. Also nicht was richtig ausgezogen, sondern halt echt. Ich habe zu Hause vor einem Wochenende, also ich bin nach Berlin gefahren zu einem Probestudiumstag an meiner jetzigen Uni, um das damals einfach mal so ein bisschen abzuchecken. Und da kam dieses ganze Corona-Ding hoch. Meine Mama hatte kurz davor eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen, lag im Krankenhaus. Und ich war dann so, okay, ich packe meine Sachen und ich packe so viel, dass ich da bleiben kann, wenn die sagen Lockdown. It happened. So, Spoiler. Mir war es damals aber tatsächlich wichtig, kein Risiko für meine Mutter darzustellen. Deswegen bin ich halt da geblieben. Und ich bin dann halt da geblieben. Ich bin irgendwie zu meinen Abi-Prüfungen, ich habe bei meinem Freund gewohnt, bin bei meinen, also zu meinen Abi-Prüfungen nach Hause gefahren quasi, habe dann immer mal mehr Sachen geholt, so mit jeder Prüfung und war dann halt irgendwann final da eingezogen. Mit 16, 17.
Ja, muss auch ein Weg.
Es war für mich das Beste. Ich weiß, meiner Mom hat es gar nicht so gefallen. Also sie hat es sich nicht anmerken lassen. Aber sie fand das gar nicht so witzig.
So, das weil, kann ich mir vorstellen.
Weil, ja, ich bin mit 16 ausgezogen. Aber es war für mich tatsächlich irgendwie das Beste, weil ich endlich mit diesen ganzen letzten Jahren auch räumlich abschließen konnte. Weil ich wirklich sagen konnte, so, das war's jetzt. Ich habe jetzt ein neues Leben und ich mache jetzt genau das, was ich will.
Das kann ich verstehen, weil ich habe das ja mit 13, wo ich von der Schweiz nach Österreich gezogen bin, hatte ich das auch so einen gewissen Punkt. So gewisse Punkte konnte ich echt mit dem abschließen, einfach weil ich weg war. Ich war gone. Ja, und ja, kann ich verstehen.
Es war tatsächlich recht, also was heißt angenehm so? Ich besuche auch heute noch unglaublich gerne meine Mom und sie mich und aber mir tat diese Stadt halt nicht mehr gut. Das war auch damals eigentlich der Grund, warum ich in die Klinik bin. Und das war dann wirklich nur noch so Tage zählen bis zum Abi, bis ich weg kann.
Und dann ging es früher.
Ja, genau. Ich ging ja sogar noch vor dem Abi. Hatte Corona auch irgendwie was
positiv.
Etwas Gutes.
Zum nochmal zu deinem Thema mit der Politik zurückkommen. Wie kamst du denn eigentlich dazu? Weil es ist jetzt nicht gerade selbstverständlich, dass man so mit 16, 17 sagt, ja, cool, ich mache jetzt mal Politik und dann mit 18 sagen, wisst ihr was, ich probiere es jetzt mal mit dem Bundestag.
Ich war tatsächlich 14, als ich gesagt habe, yo, Politik. So lustig. Nee, es war 14, Bundestagswahl bei uns in Deutschland, also vor genau 4 Jahren. Und ich hatte ein riesengroßes Groll auf Bildung, einen riesengroßen Groll aufs Bildungssystem, der bis heute anhält, einfach. Und es hängt eh über Plakate und habe dann angefangen, mich mit Politik zu beschäftigen und dann dadurch halt so, ja, meine Partei gefunden. Und ich bin dann erstmal in die Klinik tatsächlich nach der Wahl und bin dann nach der Klinik eingetreten.
Okay. Und wie hat sich das dann so entwickelt? So, was hast du so gemacht und wie kam es vor allem für die, ich meine, I know it, ich war dabei, aber wie kam es dazu, dass du mit 18, da hörst du sicher auch viele Vorurteile und Stigmas, für den Bundestag kandidierst?
Das hat angefangen, ich glaube, ich war irgendwie 3 Monate Mitglied, da wurde zu mir gesagt, ja, wir suchen da noch jemanden, der im Kreisvorstand, also wirklich die kleinste Ebene in diesem Verband eigentlich, wir suchen da noch jemanden als Beisitzer. Das ist quasi wirklich so die Hauptleute unterstützen, mehr oder weniger. Habe ich gesagt, naja, gut, mache ich halt, ne? Das soll schon schief gehen. Habe ich gemacht, war ganz okay. Dann sollte ich ein Dreivierteljahr später, glaube ich, für den Landesvorstand kandidieren, also eine Ebene höher nochmal. Wir haben das gegliedert in Kreis, Land und Bundesvorstand. Genau, da habe ich da als Beisitzerin kandidiert. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich im Social Media, also wir hatten Landtagswahl in Brandenburg und ob ich für den Landesverband im Social Media Team arbeiten oder ehrenamtlich arbeiten mag. Das habe ich dann auch gemacht. Dann wurde ich im November 2020 auf der Bundesebene meines Jugendverbandes Social Media Team einberufen für Grafikdesign und Instagram. Also dieses ganze Grafikdesigning habe ich mir irgendwann selber beigebracht. So mein jetziger Freund, der war damals noch nicht mein Freund, aber hat mir halt eigentlich alles gezeigt und dann habe ich mir das irgendwie so selber halbwegs beigebracht. Genau, 2021 wurde ich dann gefragt, ob ich im Bundestag arbeiten will. Ja, und Ende 2020, Anfang 2021 mit 17 bekam ich dann einen Anruf. Ja, jemand hat gesagt, du könntest für uns für den Bundestag kandidieren. Hast du da Lust drauf? Ich hatte einen Tag zum Überlegen und habe dann gesagt, ja, mache ich. Also es war wirklich, mein Werdegang ist null spektakulär. Ich wurde in alles, was ich gemacht habe, so reingeschubst, mehr oder weniger. Ich habe nie freiwillig gesagt, ich stelle mich jetzt irgendwie in die erste Reihe in Catching the Attention. So, das war halt, ehrlich gesagt, nicht so meins und alles in alles irgendwie reingefallen.
Aber nicht traurig darüber, ne?
Nee, also, keine Ahnung, wäre ich traurig darüber, hätte ich von Anfang an gesagt, nee, mach ich nicht, kein Bock drauf. Aber so,
true.
Es ist halt, ich nehme es dankend an, das ist eine Erfahrung. Ich habe das Gefühl, gerade aus der Kandidatur jetzt schon so unglaublich viel gelernt zu haben und für mich so viel mitgenommen. Es ist, ja, es lief gut bisher. So, und ich meine, auch jedes Interview, in dem ich nach psychischer Gesundheit gefragt werde, zeigt für mich halt so, ich mache es für das Richtige irgendwie.
Ja, apropos, du hast ja schon echt bei krassen Zeitschriften und so Interviews gegeben, wo ich mir denke, so, mein Gott, meine kleine Lorraine ist so erwachsen geworden.
Ja,
kommt so dieses, große Schwestergefühl bei mir durch. Übrigens, ja, im Hintergrund hört man dann gerne zwischendurch Azuki und Neko, Norins Katzen.
Die bekommen eine halbe Stunde Abendessen, deswegen sind die gar nicht so begeistert, dass ich jetzt was anderes mache.
So, lass mich überlegen. Genau, wie ist dein Alltag denn im Moment so? Gerade mit der Kandidatur und mit Studium und Arbeit und allem. Wie läuft das bei dir so ab?
It's horrible. Ich stehe um 7 auf und gehe meist nicht vor 1, 2 Uhr ins Bett. Also der Tag ist gefüllt mit Vorlesungen, Prüfungen, Katzen. Also ist jetzt nicht super viel, aber die haben halt auch ihre Tagesstruktur und brauchen da irgendwie Aufmerksamkeit. 3 Jobs, so ist halt auch.
Ja, 3 Jobs?
3 Jobs,
ja. Tell me, 3 Jobs, was machst du?
Ich habe 2 im Bundestag und einmal mehr oder weniger selbstständig Fotovideografie.
Respekt. Mit 18 habe ich doch in der Schule gechillt.
Genau, dann hat die Kandidatur irgendwelche Interviewsachen. Es läppert sich halt so. Und ja, dann brauchst du vielleicht auch mal eine Stunde am Tag, an der du einfach lazy bist, weil der Rest des Tages einfach schon fucking exhausting war. Aber ja, tatsächlich, weiß nicht, 19, 20 Stunden am Tag kommt schon hin.
Ja, nicht schlecht. Vor allem, was sicher Spaß macht, ist doch auch mit den Katzen die Dankeskarten verpacken, ne?
Ja.
Das ist bestimmt cool.
Das macht richtig Spaß, vor allem, wenn du irgendwelche, also ich meine, da ist ja recht starkes Papierpappzeugs drin.
Ja.
Und du denkst aber trotzdem jedes Mal, wenn sie drauftreten, verdammt, jetzt ist die Karte kaputt. Und du musst es nochmal machen. Aber ja, das ist natürlich, also es ist großartig, dass sie da sind. Manchmal wünschte ich einfach nur, sie würden etwas mehr schlafen, wenn ich das brauchen könnte.
Aber man kann ja, jeder Katzenbesitzer versteht dich, glaube ich, gerade.
Ja.
Was wünschst du dir denn eigentlich Richtung Zukunft? Politisch so, was sind deine Ziele? Und allgemein für dich selber und ja, für dich halt. Was sind so Wünsche und Ziele von dir in nächster Zeit?
Boah, das letzte Jahr hat mir tatsächlich voll gezeigt, dass ich mit allem komplett daneben liegen kann. Also es ist tatsächlich, ich will meinen Bachelorabschluss machen, obviously. Und das wirklich eigentlich in Regelstudienzeit. So, ich hätte schon Bock, beim BVB zu arbeiten. In der Marketing-Social-Media-Abteilung. Das wäre nice. Es ist auch nicht personenwahrscheinlich. Das wäre halt aber voll cool so. Aber sonst tatsächlich, ich weiß es nicht. Also ich strebe jetzt nicht irgendwie an, dass ich mit 30 im Bundestag sitzen muss. So, wenn es passiert, dann passiert es. Und ich plane das auch nicht, weil es lohnt sich eh nicht so. Am Ende machst du dir irgendwelche falschen Hoffnungen. Und ja, wie gesagt, am Ende bin ich auch eigentlich nicht die super gerne in der ersten Reihe steht und, weiß ich nicht, für 1000 Leute spricht. So, ich mache das jetzt halt für psychische Gesundheit, aber auch einfach, weil es mir selbst wichtig ist. Und ich mir dachte, vielleicht der anderen auch. Aber sonst so wirklich für mich selbst irgendwelche krassen Ziele habe ich nicht. Es ist tatsächlich auch im Moment nur so in den Tag hineinleben und mal schauen, was so passiert.
Aber es hat auch was. Man ist nur einmal jung. Das muss man ausnutzen, ne?
Das stimmt. Ich meine, ich hasse das eigentlich. Ich merke das bis heute noch, dieses Kontrollding, was ich schon damals hatte. Ich habe es heute immer noch. So. Und das geht nicht weg. Und ich mache es nicht mehr übers Gewicht, aber ich probiere das halt über 5000 andere Sachen. Und gerade wenn du für dich feststellst, du lebst halt im Moment nur in den Tag hinein, dann ist das echt schwierig. Weil so richtig Kontrolle hast du ja nicht.
Ja, das, wie gesagt, in Corona absolut gelernt, geduldig zu werden und ein bisschen Kontrolle abgeben.
Ja, es ist hart, aber so, it's a process. Irgendwann klappt.
Was noch jetzt zum Schluss ich gerne von dir wissen würde, wäre, wenn du eine Message an die Zuhörer dieses Podcast, dieser Folge heute geben könntest, Was wäre die und was bedeutet für dich eigentlich Open-Mindedness?
Take care of yourself. Wirklich, ich weiß, Egoismus ist blöd, aber wenn es um deine eigene Gesundheit geht, gehst du an erster Stelle. So, das zum einen und zum anderen, lass sie niemals von anderen Menschen, die dich nicht kennen und nicht über dich urteilen können, einsehen, du kannst was nicht oder du solltest irgendwas nicht tun wegen irgendwelcher Merkmale, für die du nichts kannst. So, don't let them rule your life. So, ehrlich, mach, was du willst. Mache ich gerade auch, macht Spaß. I enjoy it. Open-Mindedness hat für mich so ganz viele verschiedene Assoziationen irgendwie. Ich verbinde es tatsächlich einerseits mit politischem, aufgeschlossen gegenüber anderen Nationen, Kulturen, Lebensweisen zu sein. Und persönlich tatsächlich irgendwie offen zu sein für neue Inspirationen, neue Lösungswege und offen zu sein für Menschen, die etwas anders sehen, einfach. Und mich nicht, ja, auch psychisch nicht mehr grundsätzlich vor anderen Dingen zu verschließen und zu sagen, so, ich lehne das ab, ich will das für mich nicht, sondern eher offener und besser damit umzugehen.
Sehr cool, finde ich. Wunderschöne Statements, die du da zum Schluss noch mit Sahnehäubchen draufgesetzt hast. Ich freue mich riesig, dass du heute mit mir dieses Interview gemacht hast, weil ich weiß, dass du langsam, glaube ich, keinen Bock mehr auf Podcasts hast. Wenn man dann so, ich habe so rausgehört, so die ganzen Anfragen, irgendwann reden man sich schon in den Mund fusselig, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du das für mich trotzdem gemacht hast.
Das ist kein Wahlkampf, das ist wirklich ewige Wiederholung. So, wenn du einmal weißt, was du sagst, dann weißt du, was du sagst. Gehört dazu, das kann eintönig werden, aber es macht auch irgendwie Spaß.
Ich hoffe, ich konnte es dir heute mal ein bisschen anders rüberbringen. Und vielen Dank für alles, was du tust und wofür du dich einsetzt. Und bleib auf alle Fälle so, wie du bist. Du bist echt, da kommt das große Schwestergefühl wieder durch.
Sehr, sehr gern. Danke euch.
Und vielen Dank. Ich hoffe, du hast jetzt noch einen schönen Abend. Und an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und habt wieder was dazugelernt wie ich und die Noreen auch. Und ihr findet uns auf Instagram unter @meonstage. Ihr dürft gerne Feedback da lassen und auch Wünsche, was ihr in den Podcasts gerne noch hören würdet. Noreen findet ihr natürlich auch auf Instagram, falls ihr euch noch mehr für sie interessiert, @noreenthiel und @noreengoesbundestag. Und Tagesmiau für Cat-Content.
Nicht vergessen.
Nee, ganz wichtig. Und das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Tschüss.
Ciao.